Hallo und herzlich willkommen zur 115. Ausgabe des GamerWG Podcasts. Ja, es ist soweit. Ihr merkt schon, heute ist Montag und trotzdem gibt es eine neue Ausgabe. Natürlich, seit letztem Jahr ist es ja irgendwie GamerWG Tradition geworden, direkt am Montag nach der Gamescom nochmal einen Podcast rauszuhauen. Und ja, auch dieses Jahr machen wir dies so. Und ein bisschen, um Anton zu ärgern, wenn ich von wir spreche, dann meine ich nicht nur mich, sondern auch den Andreas. Hallo Andreas.
Hallo Maurice, hallo an die Zuhörer und natürlich auch ein großes Hallo an Madcow.
Hallo, freut mich mal, jetzt sage ich schon wieder. Ich bin eigentlich schon fast immer irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber danke, dass ihr mich eingeladen habt und hallo, liebe Hörer.
Ja, unser Plan sieht folgendermaßen aus. Wir würfeln so die Spiele ein bisschen durcheinander. Es kann sein, dass einige Spiele, die wir mittwochs erwähnt haben, heute nochmal fallen. Dann mit neuen Sichtweisen, weil wir einige Titel dann aus, zum Beispiel am Donnerstag oder Freitag dann auch ausführlicher sehen konnten, wie zum Beispiel Assassin's Creed Revelations, da kommt dann später noch was zu. Und ja, wir werden dann auch immer ein bisschen so unsere Eindrücke von der Messe an sich mit untermischen, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Und bevor es jetzt losgeht, mache ich jetzt noch ein bisschen Intro-Musik rein und dann legen wir los mit den Titeln der Gamescom 2011. Ja, wir werfen uns heute schick die Bälle zu und der erste Ball geht an Andreas, weil der hat sich da ein ganz nettes Schmankerl ausgesucht, worüber er doch gerne sprechen möchte, weil wir am Freitag nochmal bei Warner Bros. Drin waren und ja, ich denke, das ist ein Titel, auf den du dich besonders freust.
Ja gut, bei Warner Bros. Gab es zwei Titel, aber anfangen möchte ich mit Batman Arkham City. Wir hatten schon vorher kurz drüber gesprochen, weil ich es auch unten am Stand angespielt hatte, aber oben bei Warner Bros. Gab es nochmal eine kleine Präsentation. Da wurde der Challenge-Mode gezeigt. Einmal die Variante Kämpfe gegen vier Wellen von Gegnern und bekomme möglichst viele Punkte. Dann die Variante des Predator-Modus, wo man nach und nach dann heimlich die Gegner ausschaltet. Ja, erwähnen sollte man auf jeden Fall, dass man in diesen Challenge-Modes jetzt halt nicht nur Batman spielen kann, sondern auch Catwoman und auch Robin wird drin sein, obwohl er jetzt halt
Wobei ich heute auf Grapefront gelesen habe, dass Robin erstmal exklusiv in der Steelbook-Edition sein wird, welche dann erstmal nur auf Amazon verkauft wird. Also wer mit Robin spielen will, muss sich die Steelbook-Edition von Amazon kaufen.
Aber ich denke, er wird irgendwann auch als DLC nachgegeben.
Natürlich.
Das Geschäft wird man sich nicht nehmen lassen, später nochmal sagen zu können, hier, kaufe ihn dir jetzt auch nochmal nach.
Natürlich, also wenn
ich als haben will, da brauche ich, Achtung, Gamer Blutgrätsche, den Joker kannst du bis heute nicht auf der 360 kaufen.
Das stimmt, aber das war auch so ein, ja, ist die Frage, das war so ein Sony-Ding.
Ja. Das könnte sein, ja.
Ja, stimmt, das war nicht so.
Stimmt. Lassen wir uns mal überraschen.
Ja.
Wenn, dann betrifft es ja eh nur den Challenge-Mode und nicht das eigentliche Spiel, weil da ist Robin nicht spielbar, zumindest laut meinem Kenntnisstand. Aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, man hat in der Präsentation noch ein kleines Wettrennen gemacht, zu einem Riesenrad hin.
Ja, er hat gerade gelacht, weil er vorhin nämlich in der Testaufnahme Turm gesagt hat, ja. Und ich muss ihn daran erinnern, dass das ein Riesenrad war.
Das ist schön, dass du das jetzt auch noch mal erwähnt hast, dass mir da ein Fehler passiert ist.
Ja, ich wollte, wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht überdenken.
Oh Mann. Okay, aber worauf ich auf jeden Fall zu sprechen kommen wollte, ist, dass man da sehr gut sehen konnte, durch das Rennen, durch die Stadt durch Gotham City, also durch diesen kleinen abgesperrten Bereich, konnte man schon sehen, dass es doch auf jeden Fall sehr geräumig ist und Open-World-Feeling auf jeden Fall vorhanden ist. Denn das war ja noch immer so ein klein bisschen ein Fragezeichen bei unserem ersten Eindruck davon und ich denke, das können wir jetzt auch kippen.
Ja, also ich muss ja sagen, ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt, ich will ihn auf jeden Fall noch nachholen, aber auf Arkham City bin ich sogar noch heißer, weil ich bin ja Open-World-Fan und einfach ein Open-World-Spiel zu haben, wo ich Batman sein kann und echt vom Dach, vom höchsten Dach der Gefängnisstadt einfach runtergleiten kann, wohin ich will, das stelle ich mir sehr geil vor allem, weil das halt grafisch auch sehr schick aussieht und die Stadt schön düster ist und heruntergekommen ausschaut und das scheint genau der richtige Ort für Batman zu sein, um sich mit Bösewichten in der offenen Welt herumzuprügeln. Und ich muss sagen, die Präsentation, die war übrigens in 3D. Der 3D-Effekt, ja, wer den 3DS-Effekt kennt, das geht auch so ein bisschen in die Tiefe, aber ich fand es jetzt nicht wirklich beeindruckend. Ich glaube, Andreas ging halt genauso.
Ja, ich bin aber davon auch generell kein Freund, deswegen wollte ich mir da jetzt so ein bisschen jetzt nicht unbedingt groß drauf eingehen, weil ich habe so ein bisschen eine Schwierigkeit mit dem 3D-Effekt. Also das ist sehr schnell in Verbindung mit Kopfschmerzen, die ich dadurch bekomme, dann nicht immer, aber das passiert mir doch relativ schnell. Von daher werde ich es auf jeden Fall ohne 3D spielen. Vor allem habe ich das Equipment gar nicht dafür.
Ja, ich auch nicht, aber mal zu sehen war nett.
Ja.
Und also dank dem Open World Setting, wie es so scheint, bin ich auf jeden Fall jetzt noch gespannter darauf, als jetzt schon damals auf den ersten Teil, den ich bis heute nicht gespielt habe.
Ja, auf jeden Fall. Also das bin ich heiß drauf und ich muss auch schon zugeben, Vorbestellung ist auch schon rausgegangen. Also das kann gar nicht früh genug kommen.
Okay. Ja, dann freuen wir uns da auf den Podcast.
Den wird's geben, ja, auf jeden Fall.
Ja, und dann würde ich jetzt den Ball weiterreichen an Madcow. Was war denn so eines deiner Highlights?
Yep, danke für den Ball. So, ich muss mal auf meine Liste runterscrollen.
Ja, die Liste ist lang.
Soll ich mit meinem Top-Highlight anfangen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mal ja, komm, als doof. Borderlands 2. Es ist jetzt, okay, es ist ein Nachfolger, aber ich mag Borderlands 1 so krass und irgendwie habe ich sau Bock und dann hatte ich Glück, dass ich noch einen Termin bekommen habe, um mir das dann anzusehen und war einfach hin und weg. Hab dort auch noch dann mein zukünftiges Wunsch-Gaming-Setup gesehen. Die haben das da gezockt auf einem, was waren das? 80 Zoll, 90 Zoll Fernseher, dann hier schön klimatisiert, hier mit schönen Surround und 20 von so Clubsesseln und Alter, brauche ich, muss Job machen, Geld ran. Also, und dann war natürlich das Spiel auch noch der Oberhammer. Also, die machen echt extrem vieles, also so viel Verbesserungen, das kann man gar nicht für alles verarbeiten, was sie da machen. Andererseits auch so vieles, wo im Grunde man sich fragen kann, warum war es nicht schon im ersten drin? So was Einfaches wie eine Minimap. Sie gibt's jetzt. Gott sei Dank. Sonst hätte ich den auch, glaube ich, dort echt irgendwas, was ich nicht greifen konnte, an den Kopf geschmissen, wenn sie da keine drin hätten.
Ja, ich muss auch sagen, Borderlands 2 sieht für mich auch endlich mal interessant aus. Den ersten Teil habe ich jetzt nicht so wirklich interessiert gehabt. Aber der zweite Teil, der hat auch noch mal, ich habe das Gefühl, dieser Comic-Look, dieser Cell-Shading-Look ist noch mal ein bisschen stärker betont worden.
Ja, ja.
Und ich finde, das sieht eigentlich für mich jetzt mittlerweile auch ziemlich geil aus.
Ja, ich muss ja sagen, bei mir war das so,
extrem verbessert worden.
Also ich habe ja Borderlands 1 gespielt und ich war doch im Nachhinein recht enttäuscht und deswegen ist die Vorfreude jetzt auf den zweiten Teil recht gering, wobei, wenn ich dann immer wieder dann von Verbesserungen höre, ich mir dann auch so denke, warum habt ihr das nicht schon im ersten Teil gemacht? Denn es sind hier und da dann auch wirklich Punkte, die hätte man locker in den ersten Teil schon unterbringen können.
Also, du hast alleine gespielt, gell?
Ja, das ist auch, denke ich, einer der Punkte,
warum
es... Da ist
dein Problem, Junge.
Ja.
Das ist macht zu viert mit Trash-Talk oder lokal, wenn man sich, gut, jetzt nicht Splitscreen, weil der Splitscreen ist ziemlicher Bockmist, macht das auf jeden Fall fehlt. Ach, wo wir gerade mit Splitscreen sind, man kann den jetzt auch zusammen, also es können quasi zwei Leute an einem Fernseher online mit anderen zocken. Also das ist eigentlich ganz cool. Da kannst du quasi mit zwei Xboxen oder zwei PS3en, kannst du dann zu viert im Koop dann schon loslegen.
Das ist cool, ja.
Das ist schon mal eine ganz nette Kiste. Ich muss noch weiter. Ach so, ja, wo ich will jetzt, glaube ich, gar nicht noch weiter auf die Verbesserung eingehen. Noch zwei coole Sachen, die mir da aufgefallen sind. Zum einen halt war so ein Gag. Die wollen jetzt die Thematik der Waffenhersteller noch ein bisschen stärker herausbringen, sodass die Waffen ein bisschen stärkere Unterscheidungsmerkmale haben. Und beim ersten Teil war es so ein bisschen, ja, wir haben 1 Million Waffen und sowas, aber im Grunde waren es doch nur marginale Änderungen.
Ich fand, die sahen sehr gleich aus. Also es bestand ja immer aus den gleichen Bauteilen, die du auch immer wieder erkannt hast. Also im Endeffekt hattest du unterschieden, die sich ja wirklich nur über die Werte, was mich so ein bisschen gestört hat, weil die so großmundig versprochen haben, es gibt dann Millionen von Waffen und ja, du konntest es wirklich reduzieren auf einige wenige.
Ja, Millionen von Waffen gab's ja. Die eine hat jetzt 19,5 ja. Damage und die andere hat 19,6.
Ich finde, das ist so
19,7, 19,8 und dann.
Ja, das ist dann so ein Marketing-Gag.
Ja, weißt du, was ich meine? Aber wenn man es runterbricht.
Wir haben so und so viele Waffen und im Endeffekt sehen die doch sich aber sehr, sehr ähnlich und ich habe dann immer das Gefühl, dann doch wieder die gleichen zu haben.
Ja, also da wollen sie auf jeden Fall gegenarbeiten. Ich hoffe, dass es auch. Ja, gut, das war jetzt im Endeffekt nicht so ganz so tragisch, aber ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall stärker hinarbeiten, dass man da so ein größeres Alleinstellungsmerkmal der Waffen hat. Zum Beispiel gibt's, jetzt rede ich Mist, jetzt fällt mir der Name. Ich weiß nur, dass Tidior Hersteller ist so eine Art, ja, Real Aldi der Waffenhersteller in diesem Universum. Und das Lustige, der Gag bei den Waffen ist, man lädt nicht nach, sondern man schmeißt die Knarre weg und dann materialisiert sich einfach eine neue in deiner Hand.
Das ist geil.
Okay. Das ist eine ziemlich lustige Kiste und hat noch den Nebeneffekt, die Waffe, die du wegschmeißt, dient dir dann noch gleichzeitig als Wurfgeschoss. Also du triffst dann jemanden, dann explodiert die ein bisschen. Ich konnte mir jetzt leider nicht sagen, ob die verschiedene Effekte haben wird. Vielleicht wird es nur beim gleichen immer bleiben, weiß man nicht. Kann sich vielleicht noch ändern, aber auf jeden Fall eine nette Kiste, also eine nette Idee. Und die anderen sind dann so, die gehen auf, was, Vladov. Die gehen auf Feuerschussrate und da haben die Waffen dann meistens dann einfach mehr Läufe. Dann hast du ein Maschinengewehr, was dann vorne 3 Läufe hat. Dann wahrscheinlich dann, haben sie jetzt nicht gezeigt, aber eine Pistole mit 3 Läufen, eine Shotgun mit 3 Läufen, vielleicht sogar ein Messer mit 3 Läufen, wenn sie das irgendwie hinkriegen, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall mehr Schuss in kürzerer Zeit und dafür ein bisschen ungenauer und so. Und man sieht auch den Lauf dann. Also da haben sie auf jeden Fall was geschraubt, ja.
Ja, okay, also das
noch ein anderer.
Klingt schon mal nicht schlecht.
Sorry. Ja, da sind sie auf jeden Fall dran. Also die haben gemerkt, das kam saugut an und haben sich auch alles, gut, die sagen immer, ja, we have read every thread post in our community forums und ne, wir haben alles gelesen. Haben sie vielleicht auch nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall haben sich wohl doch etliches zu Herzen genommen. Und ein kleines Highlight davon ist auch noch, ich habe den Anthony Birch, das ist der Storywriter, dort getroffen. Der ist ehemaliger Redakteur bei Destructoid und ist irgendwie über, weiß der Geier wie, jetzt bei Gearbox gelandet und schreibt dort die Story. Weil das war auch so ein Kritikpunkt am ersten, dass die Story doch eigentlich nicht da war.
Also, ich wollte nämlich gerade dich fragen, ob er schon beim ersten dabei war oder jetzt erst dabei ist.
Nee, der kam erst dazu. Also der hat im ersten gar nichts zu tun gehabt.
Ja, dann ist gut. Dann bin ich beruhigt. Weil ich hätte nämlich jetzt gedacht, wenn er schon bei Teil 1 dabei wäre, das kann ja wohl nicht sein, dass die Story so hoffnungslos blöd ist. Aber okay, dann...
Ich hab schon zu ihm gesagt, du hast dich doch selber über die Story aufgeregt. Jetzt musst du dich aber auch selber dran messen lassen. Jetzt musst du aufpassen, sonst kriegst du selber ans Bein gepisst wegen deiner Kackstory. Also mach hin.
Ja.
Das soll es mal zu Borderlands 2 gewesen sein, sonst rede ich noch länger. Es ist einfach ein geiles Spiel, ich freue mich drauf und vorbestellen tue ich nicht, weil ich sowas nicht mache, aber ich werde es auf jeden Fall kaufen, bestellen und gib ihm. Und dann nehme ich jetzt hier mal diesen Ball und schmeiß dir den mal zum Maurice, gell?
Verdammt, Kopf getroffen. Ja, wenn ihr schon eure Highlights genannt habt, dann muss ich ein Highlight nennen, was ihr auch, glaube ich, schon am Mittwoch besprochen haben. Das weiß ich aber gar nicht mehr, weil der Podcast auch schon ewig her ist, gefühlt, wenn man 4 Tage auf der Gamescom war, nämlich Bioshock Infinite. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erwähnt habe, aber ich konnte mit dem Unterwasser-Setting und dem gesamten Spielteil, also Bioshock, gar nichts anfangen. Den zweiten habe ich mir dann auch gespart, weil immer noch in Rapture. Ich habe gehört von einigen, die den ersten Teil nicht mochten, dass der zweite Teil dann doch irgendwo gefunden hat, aber habe ich mir gespart. Und Bioshock Infinite geht bekanntermaßen in die Lüfte. Und ich als jemand, der in Videospielen gerne herumfliegt oder einfach über den Wolken abhängt, für den kommt Bioshock Infinite einfach genau richtig. Und wir haben ja eine 15 Minuten lange Live-Demo gesehen, wobei ich zugeben muss, das sah jetzt nicht wirklich live gespielt aus, das sah schon aus wie pre-recorded. Wir haben das auch jetzt nochmal als Video bekommen, ihr werdet dazu am Freitag mehr sehen, lasst euch überraschen. Und ja, was soll ich sagen, das Spiel sah hammergeil aus, also man muss sich jetzt vorstellen, da ist ja überall dieses Schienensystem, an dem man sich ranhängen kann. Und zum Ende hin des Videos schwingt er sich halt vom Schienensystem zum Schienensystem und kommt dann letzten Endes auf so einen Zeppelin, den jagt er in die Luft, springt dann runter 100 Meter in die Tiefe, schnallt sich dann wieder an dieses Schienensystem fest und das alles in dieser beeindruckenden Grafik, die echt hammermäßig geil aussah. Und dadurch, dass dieser Kontrast zwischen dem ersten Bioshock, was total düster war, zu dem hellen Setting in über den Wolken, das ist für mich einfach der richtige Sprung gewesen. Und ich muss sagen, Bioshock Infinite ist der Titel für mich der Messe gewesen, weil dass mich ein Bioshock-Titel irgendwann mal so krass fesselt vor dem Release, das hätte ich nicht geglaubt. Und Bioshock Infinite ist für mich ein Must-Have des Jahres.
Ich mochte zwar auch die Unterwasserstadt und habe auch die beiden Teile da gerne gespielt, aber Bioshock Infinite spricht mich auf jeden Fall auch genauso an. Und alleine die Geschichten, die du aber jetzt auch schon erwähnt hast, mit den, ja, ich sag jetzt einfach mal Achterbahnfahrten, mit diesem Haken, sich dann in dieses Schienennetz immer einzuhaken, dann von Schienennetz zu springen und dann wieder auf eine Plattform zu springen und dann wieder zurück und dieses Gefühl dann auch wirklich dann durch die Wolken zu sausen, durch die Stadt zu sausen, das ist heftig und macht einen ziemlich geilen Eindruck und ich bin auch da schon ziemlich heiß drauf.
Ja, das Geile war halt, das ist alles auch so schön mechanisch gewesen. Am Ende sieht man so einen metallenen Adler, der diese Frau, die man retten soll, wieder zurückbringt. Und das Geile war halt, der hatte leuchtende Augen. Rot war im Angriffsmodus, grün war friedlich und dazwischen gab es noch eine Stufe. Ich weiß nicht, ob es gelb war, wie eine Ampel oder blau. Eins von beiden. Und das war dann so Vorsichtmodus und das sah so geil aus, so beeindruckend einfach, wie so ein mechanischer Adler so halbwegs Gefühle vermitteln kann und man jetzt selbst nicht wusste, ob man ihn fertig machen soll oder nicht. Das ist einfach so eine hammergeile Idee. Ich freue mich da richtig drauf.
Ja, vor allen Dingen auch die ganzen Charaktere sowieso und dann auch noch die Begleitung von dem ganzen Wesen her und was sie macht und wie sie es macht, dann das wirkt doch.
Ja, sie hat ja so eine komische Fähigkeit, mit der sie irgendwie andere Welten öffnen kann, Tore zu anderen Welten. Und es gab da zum Beispiel eine Szene in dem Video, wo so ein Gegner auf uns geschossen hat von einem Turm aus und sie konnte dann so eine Kutsche materialisieren, die uns dann als Deckung gedient hat. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze letzten Endes dann umgesetzt wird. Ich sag jetzt nur mal totes Pferd. Lasst euch überraschen. Und ja, also da stecken jetzt schon so viele Mysterien drin, die ich echt gerne erleben möchte und herausfinden möchte, was es damit auf sich hat. Da, also ich war lange nicht mehr so heiß auf ein Spiel wie auf Bioshock Infinite. Und da kam mir die Live-Demo eben genau recht.
Ich hoffe hier auf ein Monorail-Cat-Gag. In dem Spiel. Und wenn sie nur irgendwie einen Zwischenboss oder sowas irgendwie auf dem Schienenkampf beim Schienenkampf irgendwie so benennen oder sowas. Das finde ich sehr lustig. Weil es sich anbietet.
Müsste dann auch eine Mechanik-Katze sein. Ja. Muss man mal gucken. So, und man könnte jetzt fast schon sagen, es wird langweilig. Weil wir unsere Top-Titel bereits genannt haben, aber die Liste ist lang.
Ja, und da kommen noch einige.
Da sind noch einige sehr geile Titel dabei, deswegen werfe ich den Ball mal rüber zu Andreas, der jetzt seinen nächsten Titel nennt.
Yes! Ja, dann bleibe ich einfach mal in der Ecke Warner Brothers. Die haben mich dieses Jahr doch sehr gepackt, denn die haben noch ein anderes schönes Spiel unter ihren Fittichen, und zwar Lollipop Chainsaw. Man spielt eine Cheerleaderin, die Zombies mit einer Kettensäge metzelt und dann auch noch so einen, ja, Kopf mit sich herumträgt. Wobei dazu wollten sie noch nicht Näheres verraten. Darf man gespannt sein, was es mit dem Kopf wirklich noch auf sich haben wird. Und wurde halt live vorgespielt und hat einfach einen sehr, sehr geilen Stil. Einfach dieses, ich metze durch die Zombies, es ist ziemlich brutal und durchs Bild fliegen pinke Herzen und es ist abgedreht. Also man muss dazu sagen, es kommt dann auch von der Spieleschmiede Grasshopper Manufacture.
da muss man ja sagen, am Anfang gab es eine Videobotschaft von Goichi Suda.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Und das Geile war halt, er erzählt, das ist ein cooler Typ, der erzählt halt so, was in dem Spiel abgeht. Und dann wusste er selber nicht mehr, ob es ein Highschool-Girl oder ein College-Girl ist. der Typ ist einfach sympathisch. Was mich ein bisschen gestört hat an der Präsentation war, dass das Setting so ein bisschen beschränkt zumindest wirkte, weil man eigentlich nur an der Schule rumläuft.
Ja.
Und da muss man mal gucken, wie abwechslungsreich denn letzten Endes die Gegenden sind, weil wenn es letzten Endes darauf hinausläuft, dass man die ganze Zeit durch diese doch recht eintönige Schule läuft, dann denke ich, kann das ein bisschen den Spielspaß vor allem zum Ende hin einschränken.
Das ist dann wirklich die Frage auch durchaus berechtigt, weil abgesehen von halt diesen Kämpfen in der Schule hat man noch einen kleinen Bosskampf gesehen, dann gegen einen Rock'n'Roll-Zombie, der mit Worten und, ja, sagen wir einfach mal, mit der Musik gekämpft hat. Den man dann.
Ja, übrigens, die Cheater haben für die Präsentation das Spiel einfacher gemacht.
Die haben ein bisschen Feiglinge. Was abgeändert in den Stages, die man dadurch laufen muss. Was, denke ich mal, aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, um ein bisschen Zeit zu ersparen. Ich glaube, wenn die da mehrere Versuche brauchen, dann ist es halt etwas schwierig, dann den Kampf halt schnell kompakt mal zu demonstrieren.
Ja, das Coole war aber, dass der Typ das wirklich live vorgespielt hat. Das war nämlich, wie gesagt, bei Bioshock Infinite nicht so, obwohl sie es behauptet haben.
Ja, der hatte einen Controller in der Hand und vor uns gespielt. Also da können wir definitiv sagen, er hat's vorgespielt.
Und das hat auch einen sehr interessanten Stil. Das ist so halb Comic, also es hat so einen Comicbuchstil, amerikanischen Comicbuchstil, überall mit diesen Rasterpunkten für Schattierungen und sowas und auch diesen Sprechblasen und sowas. Und es hat auch der Grafikstil hat auch so einen ganz leichten Comic-Touch. Das zum Beispiel, wie heißt die heißt der Hauptcharakter?
Juliette, meine ich.
Juliette, sagen wir jetzt einfach mal, wenn es nicht stimmt, Andreas ist schuld.
Nee. Ich könnte es jetzt nachgucken, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul. Nee, ich meine, Juliette wäre es gewesen und die Schule hieß auch, glaube ich, San Romero High. Das war dann auch noch so ein
Ding. Und hatte halt so einen ganz leichten Comic-Touch und sah dadurch auch schon wieder sehr besonders aus vom Stil her und dafür ist Grasshopper ja auch irgendwo bekannt. Und ich muss sagen, Cheerleader-Spiel mit Kettensäge, da sage ich nicht nein, klingt auf jeden Fall für mich persönlich interessanter als Shadows of the Damned, war das das?
Ja,
das letzte Goichi-Soda-Spiel. Und also ich guck's mir auf jeden Fall mal an, aber bisher ist das für mich noch so ein Titel, wo man aufpassen sollte, dass es am Ende nicht zu repetitiv wird.
Wird auf jeden Fall wie Shadows of the Damned auch wieder so ein Nischenprodukt. Man muss man schon wieder mögen. Das ist nicht die breite Masse, die das anspricht, ganz klar. Dann werde ich jetzt meinen schönen Ball dann mal weitergeben, dann wiederum zum Madcow.
Danke. Weiter geht's. Suchen wir mal was, ich nehme mal was Kleines raus. Da kann man nämlich auch gleich auf so einen Nicht-Spiel-Aspekt oder sagen wir mal auf so einen Randaspekt der Messe drauf eingehen. Und zwar habe ich mir angesehen Skullgirls bei Konami.
Sagt mir gar nichts,
Jetzt muss ich erstmal erklären, okay, also. Ist im Grunde ein Marvel vs. Street Fighter, also von der Kampfmechanik her. Aber mit handgezeichneten Sprite-Charakteren im Stile eines, nicht Bleach, wie heißt das andere? Also ganz abgefahrene Charaktere, ich würde es, also vom Durchgeknalltheitsgrad würde ich es am ehesten mit Clayfighter bezeichnen. Aber nur von der Beklopptheit, weil es sind alles weibliche Charaktere, die, ich beschreibe mal eine. Also es gibt zum einen so ein Mädel, die hat, die läuft nicht normal mit ihrem Körper, sondern die hat auf ihrem Kopf so zwei riesige zusätzliche Monsterarme, die rauskommen, auf dem die läuft und auch kämpft und quasi der Rest des Körpers mehr oder weniger so frei in der Luft rumzappelt. Was gibt's noch? Dann gibt's noch so eine so eine Schirmscharmelone-Tante, die er dann auch noch zusätzlich noch ja so Helferlein zu ordern kann. Und als letztes, was mir auch sehr gut aufgefallen ist, ist, es gibt so eine Art alte Mickey Maus, also die alten Comics hier so mit dem Steamboat Willie Style, so eine Cartoon Puppe, die auch sehr 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 lustig aussieht. Also wie gesagt, so ein Marvel Tag Team ja Fighting Game auf als downloadbar, also für Xbox Live Arcade und PlayStation Network kommt es. Und das hat mir sehr gut gefallen und hat auch da gelingert, also der Entwickler stand da rum und hat sich dann zu mir gesellt und wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich mit dem Kumpel mal gezockt und fand es eigentlich ganz lustig. Weiß halt nur nicht, ob das, ich glaube, es sind auch wieder 15 Euro angepeilt, es sind bisher nur 8 Charaktere angekündigt, was so ein bisschen bei so einem Tag-Team, also wo man bis zu 3 gegen 3 spielen kann, ein bisschen wenig ist, weil es doch ein bisschen ja, ein bisschen die Vielfalt nimmt. Er meinte aber, lieber ein bisschen weniger, dafür ist es balanced. Gut, man kann auch sagen, wahrscheinlich sind es weniger, weil halt der ganze Mist einfach per Hand gezeichnet wird und mit einem entsprechend kleinen Team erstmal, dass man da nicht gleich 12 oder 20 Charaktere oder mehr raushauen kann.
Ja. Ich habe gerade mal ein paar Screenshots gegoogelt. Also vom Artstyle spricht mich das auf jeden Fall an. Ich finde,
da habe ich mir fast gedacht.
Das sieht sehr schick aus.
Da kann ich dir auf jeden Fall roh Video-Gameplay-Material, was ich da aufgenommen habe, mal kommen zukommen lassen.
Das wäre cool, ja.
Muss ich doch jetzt direkt auch mal gucken, wenn ihr da gerade... Oh ja, oh
was
ja.
Was mich dann zu dem Punkt bringt, was ich auf der Messe dieses Jahr vermisst habe, sind so diese kleinen Spiele viel. Also viele kleine Kioske mit, sei es Indie-Spielen oder halt diesen kleinen Download-Titeln. Bei Nintendo wünschte ich mir, dass sie endlich mal vielleicht WiiWare und Virtual Console-Titel einfach auch mal hinstellen, dass die Leute die anspielen können. Ja, sowas vermisse ich so ein bisschen.
Ja, das stimmt wohl. Es war dieses Jahr eine Messe der ganz großen Titel. Also wenn ich mir jetzt hier anschaue, was alles an Fortsetzungen drinne sind, die wo man einfach weiß, dass die großen Modern Warfare, Battlefield 3, Prey 2 hier, Forza 4, Mass Effect 3, das sind alles diese riesigen Fortsetzungen, die auch gigantische Stände haben. Also ich möchte jetzt mal sagen, der EA-Stand bestand ja quasi nur aus 3 Spielen, nämlich FIFA, Need for Speed und Mass Effect. Und das war so ein riesiger Stand und trotzdem konntest du da, also da waren natürlich ein paar mehr Spiele, aber hier Battlefield natürlich. Und diese Spiele, also allein Battlefield, da war schon am Donnerstag die Schlange 6 Stunden, also da musste man 6 Stunden warten, um das Spiel überhaupt mal sehen zu können. Und da sieht man eben, dass diese riesigen Titel doch irgendwie dann zu Recht eher präsentiert werden, weil man da einfach weiß, dass die Leute dahin strömen. Das stimmt ja. Wohl diese.
Also die diesjährige Messe war irgendwie so die Messe der 18er Schwitzkasten.
Ja, ja, ich habe wenige Gestände gesehen, wo nicht der rote Banner hing.
Ja. Aber sowieso dieses ganze Abgeschirmte ist ja, generell wird ja immer mehr, dass du halt diese kleinen Boxen dann immer hast, wo du reingehst.
Ja.
Furchtbar. Ja, so, das wäre so ein kleines Nebending noch gewesen, neben dem eigentlichen Spiel, was ich da gesehen habe. Wie gesagt, Skullgirls, kann man sich mal anschauen, da kommt natürlich dann auch eine Demo bei PlayStation Network, diesmal sogar, er hat gemeint, zeitgleich.
Ich habe mir gerade
bei die Xbox Live kann man angesehen. Ja sicher.
Sieht gut aus.
Ja, also bei Xbox Live kann man davon ja sicher ausgehen, dass man gleichzeitig mit dem Release auch eine Demo spielen kann. Ja. PSN hat er mir gesagt, sie wollen es auch, also es soll auch zeitgleich kommen. Das wäre schön. Ja. Dann kann man es einfach ausprobieren und dann kann man sich ja ein Bild von machen und dann so noch zuschlagen.
Ja, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an jetzt. Das sah sehr geil aus.
Ja, und dann Ball weiter.
Ja.
Jetzt zurück zum Andreas. Ha!
Nein!
Ausgedribbelt, so.
Boah, damit habe ich gar nicht gerechnet. Wahnsinn!
Ja, siehst du mal.
Dann gucke ich mal in unsere schlaue Liste.
Wenn du mir Mass Effect 3 wegnimmst, dann...
Nein.
Also, dann gibt's Ärger.
Ich muss dazugeben, ich bin auch großer Fan von Mass Effect, aber das würde ich dir lassen. Dann komme ich vielleicht lieber zu sprechen auf The Darkness 2.
Oh, wieder so eine Fortsetzung, wo ich noch den ersten Teil nachholen muss.
Ja, du hattest es eben erwähnt, du hast bei den vielen Zweier-Titeln den ersten nicht gespielt. Obwohl ich persönlich es empfehlen kann, weil ich es einfach von der Atmosphäre her sehr, sehr geil fand, The Darkness 1. Und ich werde es auch bald nochmal einlegen müssen und spielen müssen, einfach weil es so schön düster ist und alleine wie die Dunkelheit mit einem spricht, mit einem agiert. Und ach, dieser englische Sprecher ist schon alleine, wenn er nur Jackie ruft, das ist so geil. Und das ganze Agieren mit den Leuten in dem Spiel und dann auch mit der Freundin und was dann halt noch mit ihr passiert, was ja dann auch im Endeffekt der Aufhänger der Geschichte ist, das ist schon sehr emotional und sehr gut gemacht und zeigt da dann einige Stärken, die viele Ego-Shooter dann leider ja ein bisschen missen lassen, würde ich mal sagen. Und da bin ich sehr froh, dass es dann halt auch fortgesetzt wird. Größte Änderung ist auf jeden Fall, der Grafikstil wirkt jetzt sehr comichaft, was aber, wenn man bedenkt, dass Darkness ja nun mal halt einen Comic-Ursprung hat, schon dann irgendwie natürlich auch passend ist und jetzt auch nicht schlecht aussieht. Also ich fand den Grafikstil jetzt halt sehr stimmig auch. Und was ich jetzt so beim Anspielen, also man konnte es halt auch wirklich auch anspielen, dann auch gemerkt habe, ist, dass man mit der Dunkelheit jetzt noch so ein paar zusätzliche Sachen hat und es wird auch extrem blutig. Also wie man jetzt mit diesen Schlangen, die aus einem rauswachsen, dann die Gegner zerfetzen kann, das ist schon, da muss man schon starken Magen für haben, aber passt zum Setting.
Da gibt's Score auf dem Speiseplan und noch ein Nöcher.
Ja, also wenn die Schlangen ja, dann jemanden Style, ranziehen und dann, ja.
Der Style wurde ja vom, Moment, was war das für ein Typ von der Präsentation? Irgendein Designer. Die haben ja immer so komische Namen. Auf jeden Fall, der hat den Stil als Comic Noir, glaube ich, bezeichnet gehabt. Das, ja, Noir, weil die ja diesen Comic-Book-Look so ein bisschen einfangen wollen.
Ja, ja.
Ja, wobei ich da...
Düster und...
Ich muss sagen, das wirkt auch ein bisschen komisch, wenn man jetzt vom ersten zum zweiten Teil den Stil ändert. Ich weiß nicht, ob das dann so gut fortgesetzt wirkt, wenn der Stil dann doch irgendwo in eine andere Richtung schlägt, weil der erste Teil, ich habe nur ein paar Videos gesehen dazu, der hat ja doch schon einen recht realistischen Look, muss ich sagen.
Ja, der war sehr real. Das ist dann so natürlich ein bisschen dann auch die Frage, es mag vielleicht einen oder anderen geben, der dann sagt, der Comic-Stil gefällt mir nicht mehr und deswegen ist die Fortsetzung dann natürlich dann
genau,
vielleicht auch für den einen oder anderen gestorben. Das wäre natürlich sehr schade, wenn das passiert. Da ist das schon gewagt vom Entwickler dann auch, da so eine Änderung vorzunehmen. Mir persönlich gefällt's, ist im Endeffekt die Frage, wie wird's den anderen dann gefallen?
Ja, muss man mal abwarten.
Die werden sich dann, die meckern erst rum und dann holen sie es doch. Punkt.
Ja, das passiert auch häufig. Aber
der Stil ist auf jeden Fall nett.
Ja.
Du hattest jetzt das draußen angespielt, ne? Die Szene mit dem Restaurant, die ziemlich cool ist.
Ja, es fängt ja an auf jeden Fall mit der Szene im Restaurant.
Jackie!
Und,
genau.
Und es spielt natürlich noch deutlich weiter. Man kämpft sich dann noch durch den U-Bahn-Schacht und dann ist man die ganze Zeit ja eigentlich in einem Gespräch oder in einem Dialog mit jemandem, der einem da doch ziemlich mies foltert. Weil, Jackie ist ja besessen von der Dunkelheit und es gibt auch den einen oder anderen, der die Dunkelheit oder die Kräfte der Dunkelheit auch gerne für sich nutzen möchte. Deswegen hat er auch einige Feinde, die sehr übel auf ihn zu sprechen sind. Die sind da ja, recht rabiat,
um die Dunkelheit so
ranzukommen. Ja.
Die Bruderschaft des Lichts oder irgendwie so heißt die, die wollen dem ja, aber die einer, ja eigentlich eine gute Bruderschaft ist, aber korrumpiert ist und deswegen geht die auf den Jackie los und so weiter und so fort. Du hast, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie ob in der Demo, da war jetzt keine Stellen, wo man mit Licht attackiert worden ist, oder?
Nee, man wurde nicht mit Licht agiert. Das Einzige, was man aber auch schon aus dem ersten Teil kennt, ist halt, dass überall dann Lampen rumhängen. Wenn man unterm Licht steht, kann man natürlich seine Dunkelheitskräfte nicht nutzen. Man muss halt das Licht immer kaputt machen. Aber es gab halt noch keine Gegner, die jetzt mit Licht gekämpft haben.
Also es wird auch so ein Ding werden, dass jetzt die Gegner davon um deine Kräfte wissen und auch wissen, was deine Schwächen sind und dann dementsprechend dann mit Licht und etc. Dann auf dich losgehen.
Die Idee finde ich echt geil.
Ich weiß, du hast den, du weißt, ich weiß jetzt nicht, ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt, habe aber mal gelesen, dass die Schwächen des ersten sein sollen, dass es irgendwann halt nicht allzu viel mehr dazukommt. Dass so ein bisschen so aufs selbe hinausläuft. Stimmt das?
Es kommt irgendwann so ein bisschen der Punkt, wo, ich sag mal, der Handlungsspielraum ist relativ begrenzt. Man kann so zwischen einigen wenigen Punkten mit einer U-Bahn hin und her fahren und es gibt auch einige Nebenaufträge. Die sind zwar alle nett und liebevoll auch gemacht, aber ab einem bestimmten Punkt passiert jetzt nicht mehr so viel und dann erst wieder am Finale.
Also nee, nicht storymäßig, sondern spieletechnisch, also sprich Waffen und Skill und sowas
mäßig. Ah ja, okay, nee, dann hast du recht. Also was waffenmäßig angeht, hat man recht schnell schon alles gelernt, was man wissen muss und die, ich sag mal, die Dunkelheitsfähigkeiten kriegt man auch recht schnell beigebracht, sodass man an einem gewissen Punkt nicht mehr jetzt groß viel Neues erwartet.
Aber da hatte ich jetzt noch später, während der Präsentation, haben sie noch vorgestellt, ein Teil, es gibt jetzt 4 Talentbäume und man kann jetzt gezielt seine also die Fähigkeiten der Dunkelheit dann mittels irgendeiner Währung, die man einsammelt, dann freikaufen. Also dann sich, also seine Vorlieben im Spielen dementsprechend dann anpassen, sagt man, ich gehe jetzt eher mehr hier auf die Dunkelheitskräfte oder ich gehe jetzt mehr auf Waffen oder auf das und jenes. Da kann man sich dann anpassen und dann kommt auch im Verlaufe des Spiels automatisch oder im, sagen wir mal, man kann sich selber anpassen, wann man welchen neuen Skill haben will, sozusagen.
Ah, das klingt gut, weil im ersten Teil war das ja fest vorgegeben eigentlich, wann man was kriegt und man konnte sich so ein bisschen noch pushen, indem man ja die Herzen der Gegner gefressen hat. Oder in der deutschen Version hat man, waren es glaube ich Seelen oder so, dann haben zwar die Dinger nach den Gegnern geschnappt, aber es war dann nicht mehr so blutig.
Weil er spielt ja die deutsche Version.
Ja, weiß ich auch nicht, aber es soll Leute geben, die machen das.
Die wird ja aufgefallen sein, dass du, wenn du nämlich irgendwelche Attacken machst, dass da immer so plus 10, plus 20 und so stand.
Ja, richtig,
Das ist die Währung, die sammelst du und damit kannst du dann später dann Skills kaufen. Da hat man während der Präsentation was Cooles gezeigt, da tut dann Jackie quasi seinen Waffen, egal welche du gerade hast, die Dunkelheit einflößen und dann statt Kugeln zu schießen, verschießt du halt Dunkelheit, sprich du tust für die Zeitdauer des Skills keine Munition verbrauchen und später, was noch ganz cool war, wobei, nee, das lasse ich sonst, ich will ja nicht den Leuten alles vorwegnehmen, ich habe es jetzt zwar schon gesehen, fand es ja cool, aber...
Okay, aber das klingt gut und ich denke dann, die Leute, die den ersten Teil gespielt haben und da jetzt sich ein bisschen freier austoben möchten, die wird es auf jeden Fall freuen, wie mich. Mhm. Okay, dann nehme ich diesen Ball und werfe ihn. Ja, doch, ich werfe ihn auf Maurice.
Ja, das wäre jetzt ein bisschen fies gewesen.
Wie so zwei Jungs, die so den, zwischen den kleinen Jungen so den Ball hin hatten. Ja, na komm, hol's hier.
Ja, ich bin der Konkurrenzleiter, ne?
Wer war das nochmal? Wer hatte denn gesagt, ich hatte mich dich größer vorgestellt, Maurice? Wer war das noch?
Ja, irgendwer hat das gesagt, ja. Moment. Otenko. Otenko. Ja, ich hab 4 Leute getroffen, nicht den Madcow, den Otenko, Erik vom NMAC und ein ganzer Hörer hat mich erkannt, nämlich den Marco. Viele Grüße an dich, du hast mich erkannt, du bist der beste Gamer-WG-Hörer, den es gibt. Nee, der Otenko hat gesagt, ich wäre wohl nicht so groß, wie meine Stimme, meine männliche, vermuten lassen mag. Und so ist es letzten Endes gekommen. Und ich habe es schon vorhin angesprochen, Mass Effect 3 natürlich. Wir durften es anspielen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man es anspielen kann. Ich habe nur die ganzen Leute mit Poster rumlaufen sehen und wollte auch unbedingt eins haben. Habe mich dann da in die Schlange eingestellt, weil es am Freitagmorgen noch sehr leer wäre und ich direkt rangekommen bin mit dem ersten Schub. Und als die nach der Präsentation, die aus den Trailern bestand, die man auch draußen sehen kann, als es dann endlich an die Tische ging, habe ich mir natürlich gleich die deutsche Version rausgesucht, aus gutem Grund, weil ich wissen wollte, ob die Sprecher wieder dabei sind und natürlich den mit Xbox 360 Controller, weil man konnte sich aussuchen, ob man die PS3, die PC oder die 360 Version zockt, was ich sehr cool fand, dass man da schon gucken konnte, was man da nimmt. Ich habe, wie gesagt, die 360-Version genommen, weil ich es auf 360 spielen werde. Und die Sprecher sind alle wieder mit dabei. Also wer die Sprecher aus Teil 2 geil fand, der wird auch Teil 3 genau diese Sprecher wiederfinden, was mich sehr freut, weil ich die Synchro, wie gesagt, ziemlich gut fand. Und das Beste ist natürlich der Demo-Level. Der hat quasi schon die erste Story-Lücke geschlossen, die sich innerhalb von Mass Effect 1 und 2 aufgetan hat. Ich sag nur Krogana und Fortpflanzung. Das ist eigentlich fast schon ein Spoiler. Aber man entscheidet ja selbst, wie es ausgehen wird. Und das also was sie alles schon versprochen haben und was man auch schon also gehört hat über die ganzen Dialoge, die geführt wurden und diese ganzen kleinen Informationen, die man erfahren hat. Also die Story rund um Shepard wird auf jeden Fall abgeschlossen und es sieht grafisch immer noch so geil aus wie Teil 2, weil was zu erwarten war. Es ist spielerisch, muss ich sagen, noch ein Ticken actionreicher geworden. Also wer Teil 2 schon gesagt hat, das ist mir zu wenig Rollenspiel, kann dennoch aufatmen, weil neben dem Action-Aspekt hat BioWare auf die Spieler gehört und auch wieder den Rollenspiel-Aspekt ein bisschen erweitert. Denn diesmal gibt es Talentbäume und ab einem gewissen Punkt in jedem Talentbaum muss man sich halt entscheiden, in 3 Stufen will ich diese Technik oder diese Technik, und man hat nur einmal die Chance, sich da zu entscheiden jeweils. Und kann dann seinen Shepard ganz individuell aufbauen, was ich sehr cool finde, weil auch ich muss zugeben, dass ich das RPG-System in Teil 2 ein bisschen sehr runtergeschraubt fand. Und da kommt auf jeden Fall wieder eine coole Erfahrung hinzu. Und wie gesagt, die Mission, die man anspielen durfte. Also allein, wie diese Story aufgegriffen wurde rund um die Kroganer, da habe ich schon gesagt, geil, ich will wissen, wie das Ganze funktionieren wird und ob es letzten Endes funktionieren kann, weil in Mass Effect 3 geht es halt darum, dass Shepard eine Armee aufstellen muss, weil die Reaper, waren das die Reaper, die Erde attackieren, und Shepard has warned us, but we didn't listen to him. Man, verdammt. Jetzt ist die Erde quasi dem Ende nah, aber einfach schon die Idee, dass man quasi die gesamte Galaxis auf seine Seite ziehen kann, um die Reaper in die Flucht zu schlagen und eventuell sogar auszulöschen, das ist das Must-Have nächstes Jahr. Weil es ja leider erst 2012 kommt. Und wer Mass Effect 1 und 2 gezockt hat, der muss natürlich Teil 3 spielen, einfach um zu wissen, wie die Story ausgeht. Und ich sag's mal so, wenn es so läuft wie in der Demo, dann können wir da jetzt schon sagen, dass Mass Effect 3 der Titel nächstes Jahr wird, also der Top-Titel des Jahres. Und als Mass Effect 2 Fan, der sagt, Mass Effect 2 ist das beste Spiel der Generation bisher, bis Mass Effect 3 kommt, der wird natürlich nicht drum rumkommen, und ich muss es haben. Ich muss es haben, vor allem nach der Demo. Ich zitter schon, weil ich wissen will, wie es ausgeht.
Ja, noch eine kleine Ergänzung dazu. Was man aussehen konnte in der Demo, es gab noch so ein kleines Terminal, wo man auch seine Waffen ausbauen konnte, also verbessern konnte.
Was ich nicht gefunden habe.
Ja, man konnte leicht dran vorbeilaufen. Man musste wirklich darauf achten, es leuchtet kurz auf, und dann bin ich hingelaufen, und dann konnte man halt einen anderen Aufsatz an seinem Gewehr machen, dass man halt mehr Schaden macht oder dass man mehr Munition hat. Oder auch, man kann noch so kleine Aufsätze reinmachen, die dann halt, sag ich mal so, die Fähigkeiten von einem begünstigen oder schneller aufladen lassen. Und das ist auf jeden Fall noch wieder ein nettes Beiwerk. Ich meine, beim ersten Teil war es ja sehr massiv, dass man seine Waffen ausbauen konnte, irgendwelche Teile reinsetzen konnte. Das hat man beim zweiten Jahr komplett radikal rausgestrichen. Und jetzt baut man das wieder so ein bisschen ein. Ich denke, es wird bei weitem nicht die Ausmaße haben wie im ersten Teil, aber es kommt so ein bisschen wieder rein und man kriegt so ein bisschen die Möglichkeit, das individueller zu gestalten. Und das freut mich sehr.
Ja, und der Rest ist halt wie gewohnt. Also das Menü sieht exakt so aus wie in Teil 1 und 2, bloß nochmal ein bisschen farblich angepasst an das Spiel. Und ja, also wie gesagt, wer Mass Effect 1 und 2 gespielt hat, muss natürlich Teil 3 spielen, einfach um zu wissen, wie es ausgeht. Kauft's euch, Leute, kauft's euch, bestellt es vor. Ich kann das Spiel nicht genug loben. Und weil ich hier sonst noch durchdrehe, gebe ich den Ball an den Madcow ab. Und hoffen wir mal, dass ich auch irgendwann heute nochmal rankomme hier.
Ja, ich stünde meine Liste schon aus, keine Sorge. Ich übernehme jetzt hier mal den Sony-Fanboy-Part. Wobei, ich habe gar nicht so viel von Sony gesehen, leider. Da habe ich es leider verrafft. Und zwar wollte ich über die PS Vita reden.
Oh, denn
ich hatte
sehr
die,
schön.
Ja. Die war ja dort auf dem offenen Stand anspielbar, wobei ich es nicht einmal geschafft habe, in die Nähe dieser Standesseile zu kommen. Da war so viel zu tun und alles, dass ich es einfach nicht gepackt habe, was eigentlich eine Schande ist. Aber ich hätte zu gern Uncharted 3 oder so gespielt, aber da ist mir eh klar, dass ich mir das hole und zocken werde. Die Multiplayer-Beta hat schon genug Bock gemacht und alles, und auch Uncharted auf der Vita und düt. Aber ich habe bei Sega habe ich die PS Vita gespielt. Ganz komisch, gell? Ja. Bisschen doof glauben, aber die hatten eben dort Virtua Tennis 4. jetzt ist auch noch ein Tennisspiel, jetzt halten die Leute mich für total halb bekloppt. Nichtsdestotrotz, ich habe die Vita in der Hand gehabt und das war schon mal Highlight genug, ja, um es also, hier zu nennen.
Ich hab's ja dem Anton schon erzählt gehabt. Jetzt musst du das bestätigen. Ich hab gesagt, das fühlt sich an wie ein etwas kleinerer PlayStation 3 Controller mit einem Bildschirm in der Mitte. Empfindest du das auch so?
Ein kleinerer? Nein. Du hast ja keine Hornfortsätze wie an einem DualShock. Also
nee, ich finde schon vom Gefühl her kommt das dem sehr nah. Vor allem, weil eben die Analogsticks sehr gut positioniert sind diesmal.
Das ja.
Und alles halt bloß ein bisschen kleiner. Also die Analogsticks sind überraschend klein. Auch das Steuerkreuz und die Tasten sind kleiner geworden. Und es fühlt sich aber richtig gut an. Und das Gefühl, mit den Sticks zu steuern, ich habe Uncharted übrigens spielen dürfen.
Yay!
Es sieht nicht nur geil aus, es steuert sich auch eben so, wie man es von einem Controller richtig kennt. Mhm. Und das ist jetzt der wirklich finale Schritt, der den Handhelds gefehlt hat. Also das sieht krass geil aus, also Uncharted und das Formel-1-Spiel, was ich gesehen habe, sahen einfach nur gut aus, wobei Uncharted wirklich dem PS3-Niveau schon so nahe kam, dass man wirklich sich die Augen reiben musste, um zu realisieren, dass man das auf dem Handheld spielt. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, aber PS Vita ist sowas von gekauft, weil das einfach technisch so der Hammer ist. Und jetzt, wo mich auch eben die Steuerung überzeugt hat, wo ich jetzt weiß, die Analogsticks sind geil. Und da kann man eigentlich nicht meckern.
Ja, geil ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich finde, also sie liegt gut in der Hand, auch für Leute wie mich, die größere Hände haben. Ich finde nur, die Auflagefläche ist ein bisschen zu klein, aber das machen sie ganz gut wett, dass die sehr, sehr, sehr griffig sind. Also wenn ich habe leider immer noch keine PSP, wollte mir unbedingt mal für Patapon das Ding holen, hat aber schon mal in der Hand gehabt und es hat einfach keinen Grip, dieser Analog-Schnuddel da, der da auf dem Ding da drauf ist. Du hast einfach keinen gescheiten Halt auf dem Ding und das haben sie auf jeden Fall bei der Vita gut hingekriegt. Ja, und Virtual Tennis, gut, das ist jetzt kein grafisches Wundermonster, aber es sieht auf jeden Fall extrem gut aus. Ich würde sagen, es sieht aus eben wie die PS3-Version. Ist auch vom Umfang her exakt der PS3-Version entnommen, plus halt zusätzliche Vita-Gimmicks, wie da ist viel Quatsch dabei, wie hier mach ein Foto und tu per Augmented Reality dein Tennisspieler da rein, dann tust du dein Klo abfotografieren und davor steht dann irgendwie ein Tennisspieler und wählt sich da ein mit seinem Schläger, wenn du Bock drauf hast. Braucht kein Mensch, aber es ist drin. Was aber auch drin ist, das hat ich euch, glaube ich, nicht erzählt auf der Messe, sondern irgendjemand anderen, aber die haben dort so einen Modus, der nennt sich Touch-Tennis und um den Leuten eine Schnellerklärung zu geben. Die Leute, die ein DSi kennen oder haben und darauf das Spiel Papierfliege. Das ist so ein eShop-Spiel, was man sich runterladen kann. Oder heißt ja DSi-Shop, heißt es ja auf dem DSi. Wo man auch zu zweit an einem Gerät spielen kann zusammen. Also gegeneinander. Ja. Und dann nimmst du die Vita quer. Dann kannst du, und dann spielst du halt Tennis mit einem jemanden zweiten an der Vita. Und da siehst du halt das Tennisfeld von oben. Und halt die Spieler, also ja doch von oben, und halt die Spieler auch von oben. Und natürlich, wenn es Tennisfeld von oben siehst, du die Spieler oben. Ja, ist egal. Auf jeden Fall kannst du dann halt wahlweise über die Touch-Steuerung, weil hat ja Multitouch, kannst du dann halt deinen Spieler entweder sagen, hier, so antippen, lauf dahin, so Starcraft-mäßig, so nach dem Motto, oder halt einfach nur sagen, so ein Wisch, und dann macht er halt einen Schlag, oder du kannst auch mit dem Analogstick den Kerl steuern und halt dann trotzdem noch wischen. Und da ja auf beiden Seiten Analogsticks sind und
ja,
Face-Buttons, und da kann man dann halt cool zu zweit an einer, das fand ich sehr, sehr lustig. Ich durfte leider kein Video machen davon, aber hat auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich sehr lustig. Da hoffe ich, dass da mehr in die Richtung kommt.
Das wäre auf jeden Fall geil, ja.
Na. Ich hoffe nur, dass das Ding länger als 3 Stunden hält. Ich habe echt Schiss, dass du da mit dem Akku. Weil wo sollen denn noch? Entweder ist da hinten voll das Mörderbrett an Akku drin.
Ja, das Gerät schließt ja diesmal hinten komplett ab im Gegensatz zur alten PSP. Und wenn Sony schlau ist, dann haben sie da einen Akku reingebaut, der mindestens dem 3DS ebenbürtig ist. Wobei auch der ja, wie gesagt, mit seinen, wie viel sind das, 5-6 Stunden auch nicht gerade die Obergrenze da zeigt, die möglich ist. Aber wenn sie an dieses Niveau rankommen, dann wäre ich schon zufrieden damit, weil die PSP hat auch nicht länger gehalten. Jo.
Ja, das zur Vita, sag ich mal, und zu Virtua Tennis. Das war so meine Vita-Erfahrung. Ja. Leider war keine Möglichkeit, also man konnte noch, oder jetzt in der Version nicht, aber in der finalen Version soll man die Kamera noch mit dem Touchfeld auf der Rückseite noch steuern können. Das ist natürlich auch eigentlich ganz nett, weil du eh sowieso mit beiden Sticks, nee, Quatsch, den rechten Stick benutzt du eigentlich gar nicht. Aber du hast die hinteren Hände ja frei und damit kannst du dann quasi noch so ein bisschen die Kamera justieren, wobei das eigentlich nicht notwendig sein sollte, aber man kann's.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe gemeckert über den Touchscreen, also die Touchfläche hinten, aber mittlerweile, man spürt nicht, dass da irgendwas ist, sondern man greift einfach rüber und das fühlt sich halt an, als wäre das die Rückseite des Geräts und ohne, dass er jetzt irgendwie eine nervige Abstufung ist oder es sieht ja so aus, als wären da diese ganzen Symbole drauf und dass die so ein bisschen rausragen. Aber nee, es ist eine wirklich glatte Fläche. Und wenn es gut genutzt wird, dann könnte man das tatsächlich als zweite Schultertaste missbrauchen, weil man ja, wie man es von der PlayStation kennt, eben eigentlich mit zwei Schultertasten spielt. Und wenn man das über dieses Touchfeld dann letzten Endes umfunktioniert, dann hat man echt ein komplettes Controller-Setup in dem Handheld drinne, was natürlich viele Spiele, die man eben von der Konsole kennt, darauf dann auch möglich macht. Und ich freue mich schon, wenn das erste GTA für PS Vita kommt und ich es endlich so spielen kann wie auf den großen Konsolen, anstatt wie jetzt Liberty City Stories oder Vice City Stories, wo ich immer wieder zwischen Kameramodus und Laufmodus wechseln muss. Ja, ich freue mich drauf. Und ja, wenn dann GTA kommt, dann ist das Gerät eh gekauft. Aber auch so bin ich sehr gespannt auf das Gerät.
So, jetzt dürft ihr euch aussuchen, wer den Ball haben will.
Er legt da gerade Andreas. Ich reiche ihn erstmal Andreas weiter.
Oh, ich schlafe doch gerade so schön. Meine schlaue Liste sagt, machen wir es einfach so. Wir haben eben Comic Noir gehabt, dann gehen wir doch jetzt mal zu Alien Noir, denn so wird Prey 2 beschrieben, zumindest von Entwicklerseite her.
Ich hasse es, dass der geile Begriff Noir so missbraucht wird in letzter Zeit.
Ja, er wird eigentlich viel zu häufig verwendet. Aber egal, kommen wir zu Prey 2, denn da gibt es auch einige Änderungen zum ersten Teil. Ich habe den ersten Teil gespielt, ich weiß nicht, wer sonst noch.
Ich habe ihn angespielt, so circa die ersten 3 Stunden und danach, es gibt recht früh am Anfang so eine Stelle, wo man in so einem Würfel drinne ist, den man über Felder drehen muss, während man drinne ist. Und da wurde mir kotzübel und da habe ich aufgehört.
Okay, das Spiel hat viele Spielereien so ein bisschen mit Gravitation gehabt. Man war ein Indianer, Tommy, wenn ich mich nicht irre. Man wurde Aliens entführt und die haben noch viele andere Leute entführt und sind da nicht so freundlich mit denen umgegangen. Und man hat es dann geschafft, aus seiner Zelle dann halt rauszukommen. Und am Ende macht man dann halt das Schiff platt und man hat dann noch so lauter Spielereien. Man kann dann als Geist aus seinem Körper raus. Aber wenn ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehe, denn in Prey 2 spielt man nicht mehr Tommy und es ja verlässt, sage ich mal, auch so ein bisschen die Pfade eines sehr straighten Ego-Shooters. Es ist zwar immer noch aus der Ego-Perspektive, aber wir haben jetzt auf einmal ein Open-World-Setting. Man bewegt sich mit einem Sky Marshal, wo ich den Namen gerade nicht mehr auf dem Schirm habe, bewegt man sich durch eine Alien-Stadt, wo man glaubt, auf jeden Fall der einzigste Mensch zu sein, der da ist. Wie sich später herausstellt, wird man auch noch Tommy wohl treffen. Wie und in welcher Form, wurde noch nicht genau gesagt. Und was halt auffällt, ist halt, dass man in dieser Stadt rumlaufen kann. Man kann Aufträge annehmen. Und so vom Spielgefühl her, von der Steuerung, hat es sehr viel von Mirror's Edge übernommen. Also man wird sehr viel klettern können, sehr viel hangeln können und alles halt in der Ego-Perspektive. Also es gibt ein, ich nenne es jetzt einfach mal recht gutes Körpergefühl, dass man auch wirklich das Gefühl hat, man hat Arme, Beine, die man auch nutzen kann, obwohl man in der Ego-Perspektive ist, was man häufig ja nicht so das Gefühl hat. Man kann vertikal nach oben klettern, springen. Dann gibt es noch einige Gadgets, die so ein bisschen den Alltag erleichtern, denn ein wesentlicher Punkt ist als Sky Marshal, man verdient sich so sein Geld damit, Kopfgelder einzutreiben und ja, entweder lebend oder dann halt tot, je nachdem, wie sich halt derjenige dann auch weigert, dann mitzukommen. Und da gibt es halt solche Gadgets, dass man halt dann, sag mal, wenn man jemanden verfolgt, dass man ihn dann halt aufhalten kann, also man ihn zu Fall bringen kann. Es gibt noch so ein kleines, ich sag mal, Gleitgadget einfach, wenn man von großer Höhe runterspringt, dass man halt runtergleitet. So ein kleines Schutzschild, was man aufbauen kann, die so ein bisschen das Spielen halt erleichtern und auch so ein klein bisschen Rollenspiel mit reinbringen, weil man hat nicht immer, glaube ich, alle verfügbar, sondern man entscheidet sich für bestimmte Gadgets, die man jetzt halt gerade mitnimmt und dann über so eine Schnellauswahl dann auch aktivieren kann.
Haben die was zur Weltgröße gesagt? Weil das klingt doch äußerst interessant, wo ich den ersten jetzt, wie gesagt, nicht so wirklich interessant fand und mir irgendwann schlecht wurde. Ja. Aber den zweiten, wenn das ein Open-World-Setting ist, also aus Ego-Perspektive, das wäre...
Also von dem, was sie gesagt haben, klingt das natürlich interessant, aber sie haben leider jetzt nicht so direkt von der Größe her gesagt. Und diese Alien-Stadt, ich würde es mal so ein klein bisschen beschreiben wollen wie Blade Runner. Du hast auch so viele enge Gassen und dann auch wieder so Häuserschlucht, wo man nach oben klettern kann. Aber man hat nicht mal so einen richtig großen freien Raum gehabt. So kann ich schwer beurteilen, wie groß das wirklich ist. Das kann jetzt natürlich sehr täuschen. Aber man ist durch viele Bars gegangen und viel rumgeklettert und es schien so, als gäbe es jetzt auch nicht großartig Nachladezeiten. Das könnte man überall dann halt wirklich so recht flüssig reinlaufen. Also so wirkte es zumindest so. Ich frage, an welchen Punkten dann halt das Spiel dann halt immer nachlädt. Aber zur Größe kann ich leider nichts sagen. Also da fehlte halt eine erhöhte Position, dass man wirklich mal viel von der Welt sehen kann. Das kann natürlich jetzt täuschen, aber der erste Eindruck ist durchaus nett. Selbst spielen konnte man leider nicht. Es wurde nur vorgeführt. War halt am Bethesda-Stand, denn es kommt dann auch von Bethesda dann halt als Publisher raus. Die hatten ja dahinter noch Rage, was man dann anspielen konnte, aber zu Prey 2 leider nur das Video zu sehen.
Heißt auch, dass du Rage gespielt hast.
Ja, Rage habe ich ja schon eigentlich in unserem ersten kleinen Podcast was zu gesagt.
Okay, ich kam noch nicht den zu hören, deswegen.
Okay, ich weiß nicht, wenn du was dazu sagen willst, können wir
es gerne. Nee, ich war leider nicht drin. Ich habe mich entschieden, dann mir doch Skyrim mir dann anzusehen
und hab's dann an den Tagen danach nicht geschafft. Da bin ich gespannt, was drüber zu hören. Ich kann ja noch mal kurz sagen, Rage, schöner Shooter, Endzeit-Setting, Grafik ist auf jeden Fall fett. Einzigste, was so ein bisschen stört, hatte ich auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte. Ich bin direkt hingegangen, auch einer meiner ersten Taten, es stand irgendwo eine Vase rum und ich habe draufgeschossen und musste erschrocken feststellen, die Vase ist nicht kaputt zu kriegen. So schön die Grafik ist, es scheint wohl nicht wirklich großartig zerstörbare Objekte zu geben. Was schon wieder ein kleiner Minuspunkt auf jeden Fall ist.
Okay, das habe ich bisher nicht gehört, nee. Nachfragen bei Kollegen hier.
ich glaub nicht jeder geht in der Spielwelt rum und schießt auf Vasen, aber...
Wenn ich auf eine Vase schieße, möchte ich, dass sie zerplatzt und zerfetzt. Nee, ich möchte einfach, dass was kaputt geht.
Gehst auf die Messe, yeah, Red spielen, was ist das? Zu Vasengang, geht nicht kaputt. Fuck the shit, ich bin raus.
Naja, so schlimm war es nicht. Ich find's immer noch geil. Aber
ich werd mir Rage nur kaufen, wenn die Vase kaputt geht.
Das ist also dafür, dass sie damit werben, ja eine wirklich neue Grafik-Engine zu haben, finde ich das schon schwach dann.
Dafür sieht's halt wirklich saufett aus.
Das also, stimmt, das
ja. Ja, wie gesagt, also schaut euch, wenn euch Rage nicht interessiert, schaut euch zumindest mal die Tech-Demos auf YouTube an. Wie die auf diese geile Idee gekommen sind mit den Texturlayern und so, das ist echt der Hammer. Und ich finde auch, dass das oberfett aussieht. Und,
ist halt it, ne?
Ja, also grafisch Bombe auf jeden Fall. Deswegen muss ich das Spiel auch spielen, selbst wenn sich später herausstellen sollte, dass es nicht ganz so gut ist, aber Grafik ist manchmal doch ein Verkaufsargument.
Ja, Final Fantasy reizen.
Ja, eben.
ich finde Bethesda ist ein ganz gutes Stichwort, weil Andreas und ich wollten immer in den Skyrim-Stand rein, aber die Schlange war einfach immer zu lang. Und wenn du mit Kau drinne warst, dann erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Weil, um ehrlich zu sein, ihr habt nichts verpasst. Das ist das Problem an der ganzen Scheiße. Denn dort drin habt ihr nur die E3-Demo. Also nur die, da wurde nichts live gespielt, da wurde einfach nur diese voraufgezeichnete E3-Demo halt abgespielt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also klar, es sieht gut aus, aber also was heißt gut? Also besser als Oblivion, aber da gehört ja auch nicht viel dazu.
Das stimmt.
Es sind halt so kleine Dinge, dann das kommt jetzt bald raus. Gut, das ist nur die 3-Demo, aber es kommt trotzdem bald raus. Du siehst aber bei der 360-Version das Gras wachsen wieder, das ist wieder sowas, oh Gott, man hat zwar Weitsicht und alles und schön und gut. Was sind so die Punkte, was so... Ich bleibe erstmal beim Positiven. Was sehr nett ist, ist jetzt hier diese, dass ich so ein bisschen, sag ich mal, vom Bioshock, so dieses Dual-Wheel, also Beidhändigkeit abgeschaut haben, da du ja jetzt sowohl links als rechts jede Waffe oder jeden Zauber zuweisen kannst, wie du lustig bist. Sprich, du kannst rechts eine Axt, rechts ein Schwert, links ein Feuerball, links ein Heilzauber oder rechts einen Heilzauber packen und dann halt damit hantieren. Oder du kannst zwei Waffen gleichzeitig, allerdings nicht zwei Bögen. Gut, wer das hinkriegt.
Ja, perfekt. Das wäre ein bisschen. Ja. Das erfordert viel Skill,
ja. Ja.
Mit den Zähnen
oder halt man dann zwei.
Die Sehne.
Ja, genau, mit den Zähnen. oder man nimmt halt zwei gleiche Zauber in die Hände, in beide Hände, um die halt, um den einen etwas, eine stärkere Version davon zu zaubern. Das ist ganz cool geworden. Das Interface, zumindest soweit, wie sie es gezeigt haben, haben sie sehr entschlackt. So weit entschlackt, dass es im Grunde nur noch Listen sind. Also wirklich ganz stupide, da ist dann, poppt dann halt auf einem schwarzen Transparenz, also so eine, sag mal, so ein grau, schwarzer Schleier, darauf dann halt ein weißer Text, so eine Liste, die du hoch und runter scrollen kannst. Da kannst du dann auf so einer Schnell-zu-Weiß-Leiste, kannst du halt auf links und rechts die Schultertasten halt die beiden Hände belegen. Und im Inventarmenü ist es im Grunde dasselbe, da hast du halt, dann poppt dann halt links so ein größerer, schwarzer, transparenter Kasten auf, wo dann halt in weiß eine Liste ist. Und dann gehst du halt eins weiter und kannst dann halt in den Unterkategorien dann halt deine Items dir angucken und so und die dann auch drehen. Das ist fast schon zu simplistisch, aber dafür ist es halt auch, glaube ich, sehr fix und alles. Zumindest für die Konsolenversion. Ich hoffe, dass sie da das ein bisschen dann für die PC-Version vielleicht wieder so ein bisschen anpassen, da man da ja dann die Maus zur Verfügung hat, dass man auch da so ein bisschen rumfahren kann. Das Drehen von Items hat jetzt auch so in dem Sinne jetzt Sinn, dass man auch dann Dinge entdecken kann oder Lösungen. Da war dann zum Beispiel eine Stelle in der Demo, da hast du eine goldene Klaue bekommen von irgendeinem Typen, den du eben gerade geholfen hast. Der ist dann abgehauen, den hast du dann umgebracht. Dann hast du diese Klaue gekriegt und dann standst du vor einem Schloss und da waren drei Symbole oder nee, drei Teile des Schloss. Und dann ist der halt ins Inventar in der Demo und hat halt diese Hand gedreht und dann waren auf der Rückseite so drei Pöppel, wo drei Symbole abgebildet waren, die man in dieser Reihenfolge dann halt dieses Zahlenschloss, sage ich mal, drehen muss, dass sich dann dieses Tor öffnet.
Dasselbe habe ich in Memento Mori gesehen bei DTP. Das ist ein Adventure-Spiel und da konnte man jetzt auch die Items drehen. Das ist irgendwie gerade der Trend.
Ja, ja, das ist. Dabei gab es schon bei Second Wiki damals schon.
Ja.
Ja, genau, bei Resi konntest du es immer noch machen, aber da hat es im Grunde nichts gebracht. Also da war es halt nur kannst halt das 3D-Modell drehen.
Und, ja, ich meine mich erinnern zu können, bei dem GameCube-Remake auf jeden Fall von Resident Evil 1, da gab es hin und wieder wirklich Objekte, wo dann auf der Rückseite von einem Buch noch ein Schlüssel versteckt war. Und du hast den Schlüssel erst gefunden, wenn du das Buch wirklich umgedreht hast.
Oh, okay.
Ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist, aber in dem Remake war es so.
Okay. Vom Vierer?
Von dem ersten. Das wurde ja für den GameCube
geremaked.
Also ein bisschen hübscher.
Ach so, dieses, okay. Okay, weiß ich jetzt nicht. Aber ist auf jeden Fall drin.
Ja, beim Vierer, dann war
er, glaube ich, positiv. Nicht. Was ist noch positiv? Es gibt Drachen.
Yes.
Ja. Das ist und scheinbar zuhauf. Es spielt in der nordischen Mythologie, das fand ich sehr nett.
Ja, auch Pluspunkt.
Die haben irgendwie teilweise aber auch Sachen so als neu verkauft, was gar nicht so neu ist, dass du halt, oder ich hab's zumindest nicht geblickt, dass du halt nach wie vor kannst du halt durch den Einsatz deine Sachen, die du eben benutzt, dann darin eben auch aufsteigst. Und das haben die da irgendwie dann so vermittelt, als wäre das jetzt gerade mal wieder neu. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, weil es doch schon immer auch schon bei Morrowind so war, aber irgendwas war da halt. Also, Quatsch. Es gibt kein Level per se mehr. Das war's. Also es gibt jetzt nicht mehr per se ein Level, sondern du steigst dann halt in diesen Fähigkeiten auf und kannst dann nach und nach in so einer Art Talentbaum, was ein Sternzeichen repräsentiert, dann dich darin halt dann weiter fortbilden. Ja, das war das. In dem Sinne ist dann doch ein bisschen neu.
Mit den Sternzeichen ist aber auch in Morrowind so gewesen.
Ja, aber du hast die ausgewählt.
Okay,
das war im Grunde nur so eine Art Malus-Bonus-Ding, was du ja dann bekommen hast. Ob es da ein Äquivalent wieder dazu gibt, weiß ich nicht. Haben sie jetzt nichts gezeigt von. Wird sich wohl zeigen. Kommt ja aber eh bald. Ja. Wo wir auch bei kommen. Die Gamescom hat ja eh so dieses leichte Ding, dass alles, was meistens gezeigt wird, ja dann eh doch spätestens in 3 Monaten erscheint.
Ja.
Ja, 3?
Wobei das bei...
Drei bis 4 Monaten.
Wobei das bei Skyrim ja ein bisschen schade ist, dass man dann nicht auch wirklich was spielen konnte, wenn es doch eigentlich schon im November kommen soll.
Ja. Da hätten sie echt um die Leute... Das Einzige, was du bist halt rein, hast du diese E3-Demo und hast dann irgendwie irgendeinen Kasper da gehabt. Ich hatte eine Frau, die da vom Tuten und Blasen keine Ahnung hatte von dem Spiel und sich da irgendein Mist zusammenbabbelt. Die hätte einfach lieber die Klappe halten sollen und die englischen Untertitel, die da standen in Englisch, die hätten es auch getan. Gut, für den, der kein Englisch kann, nicht.
Aber, das erinnert mich an die Prey 2-Präsentation, weil da hat sie einfach auch nur einen Zettel abgelesen und im Endeffekt das gleiche stand halt nochmal im Englisch dann halt immer als Untertitel drunter. Das war sehr witzig.
Jetzt, wo ich rede, so richtig enttäuscht bin ich eigentlich nicht. Oder ich weiß gar nicht, warum ich irgendwie enttäuscht war. Naja, egal. Auf jeden Fall, was auch noch anders da ist, ist jetzt, dass du... Oh Gott, jetzt rede ich hier voll über Skyrim. Das wird den Thomas freuen. die NPCs, also ihr kennt ja aus Morrowind und Oblivion, du klickst irgendwie einen NPC ran und dann macht die erstmal hier den Eskimo-Kuss und dann liest du den direkt vor deinem Gesicht und denkst mal, hey Junge, bleib mal ein Stück weg und dann geht dir dieser Dialog weg, fängt der Dialog an. Das haben sie jetzt anders da gemacht. Die Leute bleiben mehr oder weniger da, wo sie sind und wenden sich dir halt zu. Das ist auf jeden Fall besser.
Ja, ich fand das auch mal ein bisschen fragwürdig.
Ja, das war so, oh, der redet mit mir und dann so in face to face. Allerdings ist das Dialogsystem halt immer noch nach wie vor da. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie so diesen BioWare-Weg so ein bisschen gehen. Oder irgendwas anderes machen, weil das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, da. Oder zumindest noch mehr, noch einen Teil von Fallout übernommen hätten und halt so diese Sprachfähigkeit oder Talent, also die Talente mit in die Dialoge mit einbringen. Sprich, wenn du hier auf Deep oder sowas gut bist, dass du dann irgendwo eine Dialogoption da durchkriegst. Das habe ich jetzt leider, haben sie jetzt in der Demo leider nicht gezeigt, ob das drin ist.
So. Das wäre aber cool, ja.
Ja. Aber was sie von Fallout übernommen haben, was ich sehr cool fand, ist, auch wenn es eigentlich voll die Kleinigkeit ist, ihr kennt, die Fallout kennen, wissen, also Fallout 3 und New Vegas, wenn man irgendwie eine Quest annimmt, dass dann dieses Gruschel-Gruschel-Geräusch kommt und dann dieser Quest an, da dieser Questname auf dem Bildschirm so sich auftaucht. Das haben sie jetzt auch quasi eingebunden. Halt so mit einem Skyrim-mäßigen Ton halt dann dahinter.
Und dann gibt's auch nochmal eine Bestätigung, wenn man es erledigt hat, dann wahrscheinlich.
Ja. Oder? Was sie leider nicht gezeigt haben, ist das Questlog. Weil das war ja in Oblivion und in Morrowind. Das war schon immer völliger Murks.
Also wenn du jetzt auf Morrowind zu sprechen kommst, dann war das Questlog ein Witz.
Ja, also mit Oblivion war es auch nicht viel besser, aber das haben sie jetzt leider nicht gezeigt. Naja, gut. Ich glaube, da will ich es auch erstmal dabei sein lassen. Es kommt ja eh bald raus. So, jetzt habe ich genug gelabert. So, jetzt.
Ja, ich denke auch, wir machen das jetzt so, dass jeder noch ein ganzes Spiel nennt.
Jo, wir haben schon die Stunde voll.
Genau, und damit wir auch so langsam zum Abschluss kommen, mein letzter Titel, auf den ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen will, um so ein bisschen Oliver zu ärgern. Ich glaube, Adrian weiß schon, worum es geht. Ihr durftet am Mittwoch Assassin's Creed Revelations anzocken, die Multiplayer-Demo. Aber ich war am Donnerstag bei Ubisoft eingeladen und durfte mir eine Präsentation ansehen, die den Singleplayer betont hat. Und es gab leider kein Desmond-Teil zu sehen, aber es gab eine Altair-Passage und eine Ezio-Passage zu sehen. Und dem wenigen Leuten, den Brotherhood nicht gefallen hat, so wie Andreas und mir, die können aufatmen, denn man hat mir versprochen, ich habe extra nachgefragt, es wird wieder mehrere Städte geben, das Spiel wird wieder ein Ticken linearer sein, was die Story anbelangt, und man konzentriert sich wieder mehr auf das Assassin's Creed 2 Gefühl, was mich als Assassin's Creed 2 Freak Nerd natürlich absolut freut. Und was kann man sagen? Also grafisch hat man das Spiel echt krass aufpoliert. Also wer sagt, Teil 1 und 2 sahen schon gut aus, der wird sich freuen, dass Assassin's Creed Revelations noch geiler aussieht, was man fast gar nicht glauben möchte, aber es sieht echt unglaublich gut aus. Man hat an der Engine auf jeden Fall sehr viel verbessert. Man hat auch das Waffensystem diesmal ein bisschen vereinfacht, wie man die Waffen auswählt. Man wählt sich jetzt nämlich in einem Untermenü bestimmte Waffen aus und legt sie auf Steuerkreuz, anstatt immer wieder in dieses Ringmenü wechseln zu müssen. Das heißt, man hat jetzt dauerhaft immer vier aktive Waffen dabei, zwischen denen man dann switchen kann, so wie im ersten Teil eben. Und legt sich dann halt darauf die bevorzugten Waffen. Man kann sich Granaten basteln, was sehr cool war. Also es gibt verschiedene Granatenarten, die man sich selbst zusammenstellen kann. Also man sucht sich dann ein Gefäß aus, einen bestimmten Sprengstoff und dann eben noch einen Zusatzeffekt, wenn man Lust hat. Und die kann man dann je nach Situation richtig geil einsetzen. Also er hat zum Beispiel eine Granate gehabt, die so so eine Art Nägel auf dem Boden hinterlassen haben. Und die haben natürlich dann die Gegner am mir hinterherrennen gehindert. Und was ich ein bisschen bescheuert fand, der Typ, der das erzählt hat, hat so groß angepriesen, Ezio ist in dieser Demo total verletzt und ist total langsam. Er ist überraschend schnell gewesen dafür, dass er so schwer verletzt sein sollte. Und obwohl er schon dieser alte Mann ist, bewegt er sich halt noch so agil wie eben in Assassin's Creed 2 und Brotherhood, was ich extrem negativ empfand, weil es halt irgendwo dann den Sinn entfernt, weshalb Ezio so alt geworden ist. Also das Einzige ist halt, dass er älter aussieht, aber im Gegensatz zu einem Metal Gear Solid 4, wo Snake sich eben auch älter anfühlt, so vom Spielgefühl her, ist das hier halt nicht gegeben. Und dennoch muss ich sagen, bin ich sehr überrascht gewesen von der Demo. Wie gesagt, ich fand Brotherhood eher ernüchternd und habe mich nicht wirklich auf Revelations gefreut, mittlerweile doch. Eben auch, weil Alter Ehe-Passagen mit drinne sind, da hat man eine gesehen, die natürlich in Masyaf sich abspielt. Und da hat mich auch ein bisschen gestört, dass Alter ihr mittlerweile so schnell klettert wie in Teil wie Ezio in Teil 2 und nicht mehr so langsam wie in Teil 1, was so ein bisschen den Sinn kaputt gemacht hat, was eben dass man eben drei verschiedene Figuren hat, weil alle drei scheinen sich gleich zu steuern. Aber ich find's halt cool, dass man diesmal mit Ezio versucht, die Geschichte hinter Alter ihr nochmal zu erforschen, und die Story dreht sich halt so im Groben darum, dass Alter ihr 6 Artefakte hinterlassen hat. Diese muss Ezio suchen und erfährt dann mit jedem Artefakt, keine Ahnung wie, ein bisschen mehr über Alter ihr. Und diese Passagen darf man halt nachspielen, und da bin ich doch sehr gespannt drauf. Und was man mir versprochen hat, wie gesagt, es gibt mehrere große Städte. Wir kennen ja Konstantinopel aus der Demo, dann eben Masyaf nochmal. Dann hatten wir aus der Demo dieses so eine verschneite Stadt vor Masyaf. Also man hat auf jeden Fall wieder viel zu tun in Revelations, und wer gesagt hat, ich will lieber wieder ein bisschen lineareres Spiel, so wie in Teil 2, der muss sich Assassin's Creed Revelations auf jeden Fall vormerken. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt drauf, was Ubisoft daraus macht.
Ja.
Ich merke schon, Wall of Speech.
Du hast jetzt einen sehr, sehr schönen Monolog gemacht.
Ja, also es ist ja der Abschluss der Ezio-Saga. Na, gucken wir mal, ob Ubisoft da Wort halten kann. Wir wissen ja, die versprechen viel, wenn der Tag lang ist.
Ja, es hat ja uns erschrocken, dass dieses Wort vielleicht gefallen ist, als er diese Aussage getroffen hat.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Und das ist so mein finales Highlight der E3 gewesen. Wobei ich The Cursed Crusade auch gerne angesprochen hätte, aber wie gesagt, wir haben uns heute mal ein Limit gesetzt. The Cursed Crusade, dazu wird es auf jeden Fall einen Podcast geben, wenn es rauskommt, weil lasst euch überraschen, das ist ein Überraschungsthema, das ist ein Überraschungshit meiner Meinung nach, und wir werden euch auch mit dem Podcast überraschen. So, ich gebe den Ball ein letztes Mal an Metco.
Oh Gott, was nehme ich davon jetzt? Ich lasse euch wählen. Warte mal, ich hätte jetzt, könnt jetzt nochmal was über Warhammer 40k Space Marine sagen. Vielleicht etwas über Never Dead von Konami. Dann, ich bin per Zufall mehr oder weniger nochmal in eine Präsentation in Tomb Raider geraten, statt Deus Ex. Nehme Tomb Raider. Da war ja auch öfter E3. Ist zwar nur die E3-Präsentation nochmal, aber jetzt so mit selber mal Erfahrungen damit gemacht zu haben, kann ich doch ein paar Wörter dazu verlieren. Weil es doch relativ beeindruckend war auf der E3, oder nicht?
Wir waren ja alle umgehauen, also wirklich.
Ja. Also man muss sagen, es sieht auf jeden Fall schon mal top aus. Lara sieht ihr top aus. Allerdings, ruckelt's, also zumindest während der Präsentation, während der festen Präsentation, es wurde nicht gespielt, hatte ich das Gefühl, es ruckelt bei etwas viel Weitsicht. Vielleicht ändert sich das noch, weil es ja eh noch lange hin ist. Aber die Demo war auf jeden Fall wirklich wow, ist krass. Ach, und da kann ich auch noch gleich noch einmal einwerfen, dass während dieser Präsentation die Leute sollten vielleicht irgendwann mal an ihren Ton, an den Toneinstellungen dieser Soundanlagen etwas drehen, weil es hilft nichts, wenn der Bass einfach übersteuert, um die Leute mit irgendwelchen Aha-Momenten zu erschrecken, wenn dann der Rest einfach nur brr, 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 dann daherkommt. Also die müssen da mal lernen, mal die Surround-Anlagen mal gescheit einzustellen. Aber back to Tomb Raider oder back to Lara. Man spielt ja quasi so eine Art, ja, nicht Prolog, aber halt vor der Zeit, bevor sie wirklich zur Tomb Raider geworden ist.
Soll es nicht ein Reboot sein, so wie mit Devil May Cry? Also ich meine, dass das Wort Reboot irgendwann mal gefallen ist mit dem neuen Tomb Raider.
Ja gut,
ich auch
Reboot, gehört zu haben. Also was ich jetzt da verstanden habe, kann man es als spieltechnisch als Reboot durchaus bezeichnen. Storytechnisch ist es halt vorne rangelagert, um halt mit der im Storyverlauf von Tomb Raider, also nur Tomb Raider, wird halt Lara zu der Lara Croft, wie sie dann im ersten Teil oder in den folgenden Teilen dann wird sie dann halt zum Badass, tust die mit den Polygonhupen wird's wahrscheinlich nichts, aber nichtsdestotrotz sieht wirklich, also das Model ist wirklich verdammt hübsch, also wow, da haben sie, auch wenn sie halb vergewaltigt und totgeschlagen wird dort permanent in einer Tour und
hey!
Ja, also die Demo ist echt, also die Demo ist echt heftig, ich habe extra nochmal gesagt, also es geht doch jetzt nicht nur in einer Tour so, oder? Das ist jetzt hier ein halber Vergewaltigungs- und Folter-Simulator, was ihr jetzt hier da präsentiert. Nein, nein. Es ist jetzt halt nur mal, um diese Verletzlichkeit von Lara halt darzustellen. Die fällt ja in der ersten Szene dann irgendwie schon runter und durchbohrt sich die rechte Torsohälfte mit irgendeinem Stock oder irgendwas. Kann aber natürlich dann, weil ist ja ein Videospiel, geschwind wie eine Katze immer die nächsten Vorsprünge erklimmen.
Ich finde das komisch, ja. Ich weiß nicht, wer von euch God of War 3 gespielt hat, aber am Anfang von God of War 3 wird Kratos eben tödlich verletzt. Er stirbt und landet in der Unterwelt. Und dort ist er eben der gebrochene Mann, der wirklich langsam herumläuft. Wieso kapieren andere nicht, dass, wie gesagt, dem Spiel Assassin's Creed, wo er jetzt hier auch verletzt sein soll. Man spürt es irgendwie nicht. Wieso bekommen das Entwickler nicht hin, so wie bei God of War, eben diese Verletzlichkeit auch wirklich mal darzustellen, nicht nur eben grafisch, sondern dass es sich auch so anfühlt.
Ja, das ist schade. Das ist echt schade, dass es die Level dann da auch nicht dahingehend anpassen, dass sie jetzt im Grunde in dem Moment halt einfach gehandicapt ist. Aber na gut, sei es drum, ist halt ein Videospiel. Was dich wahrscheinlich ein bisschen freuen wird, es gab dann so ein bisschen mehr Infos zum eigentlichen Spiel. Es wird zwar gewisserweise linear sein, aber ich habe jetzt den Vergleich am ehesten gezogen mit Batman Arkham Asylum, denn ihr landet ja als Lara Croft auf so einer, also ihr strandet auf so einer einsamen Insel und müsst dort dann quasi wieder runter und das ist dann wie so eine Art Überlebenstraining halt und man muss dann halt versuchen halt Gegenstände wieder zu beschaffen, die während des Absturz, oder was war das? Was, ein Flugzeug? Ich glaube, es war ein Flugzeug. Während des Flugzeugabsturz halt verloren gegangen sind. Sowas wie ein Radio, um halt dann ein SOS-Signal zu funken. Und im Verlauf des Spiels kriegt man dann halt Fähigkeiten oder Ausrüstung dazu, mit denen man dann wieder andere Bereiche der Insel erreichen kann. Also gibt's dann auch wieder Backtracking, so Metroid-Batman-mäßig, dass man dann halt zurückgeht und an einer Stelle dann halt wieder woanders dahin kann. Ja, und im Grunde dann gibt's halt dann noch so Kämpfe, weil man dann halt später noch Waffen wohl kriegt und dann muss man halt viel Puzzle halt lösen. Was ich immer ein bisschen komisch fand im einen Puzzle, war halt, das konnte man im Grunde nur einmal lösen. Also da musste man irgendwas abfackeln und dann hat sich da was gelöst und dann man hat schon gemerkt, dass es so konstruiert worden ist, aber nicht authentisch genug, dass man abkaufen kann, dass es eben so MacGyver-mäßig, dass man, das kann jetzt eben nur so klappen. Also, okay. Weißt du, wie ich meine? Das war so, man hat gemerkt, dass das so gekünstelt natürlich sein soll.
Ja.
Aber es kann halt nur einmal dieses Rätsel gelöst werden. Da habe ich dann auch gefragt, ob das alle so sind oder ob es da mehr so natürliche Rätsel gibt. Ja, da gibt es natürlich mehr natürliche Rätsel. Aber mal abwarten. Aber das, wo er gesagt hat, das wird so eine Art offene Insel, so ein bisschen, das hat mich eigentlich ganz froh gestimmt, weil ich halt dieses Semi-Open World von Batman sehr gemocht habe. Also da, wenn sie dahingehend was machen, könnte mir das auf jeden Fall auch gefallen.
Auf der E3 sah das unverschämt gut aus. Kam das auch jetzt hier nochmal in der Demo darüber?
Ja, also es sieht, wie gesagt, unverschämt gut aus, aber dafür ist es auch unverschämt ruckelig für mein Gefühl.
Okay. Ja, also ich bin eigentlich kein Tomb Raider-Fan, aber die E3-Demo, also wenn das echt in diese Richtung geht, dann will ich das auf jeden Fall mal anspielen, weil das sah wirklich unglaublich interessant aus. Und das ist auch so, wie gesagt, das erste Tomb Raider, was mich mal wirklich anspricht.
Ja. Und dann hat sie, was hat sie noch? Dann hat sie hier so eine Art, auch wieder so ein Batman-Ding. Sie hat halt so eine Art Überlebenssinn, Detektivmodus quasi, in dem dann halt, sagen wir mal, Rätsel, bedingte Sachen oder irgendwelche Punkte oder Gegenstände dann halt so goldschimmernd halt hervorgehoben werden, während der Rest der Welt halt so ein bisschen blass ist, um halt quasi, du weißt nicht weiter, was du machen musst, drück hier diese Taste und dann kriegst du mehr oder weniger so einen Tipp, was du dann machen musst.
Ist traurig, oder? Wie Spiele immer einfacher werden.
Ja.
Du musst eigentlich gar nichts mehr, du musst nicht mehr denken. Es geht einfach immer wieder voran. Ja.
Jo, so viel zu Tomb Raider. Also war ich ganz froh. Ich hätte mich zwar auch gefreut, nochmal was zu Deus Ex nochmal zu sehen, aber so war ich auch noch ganz froh, was zu Tomb Raider. Oder im Grunde eigentlich eher sie sterben und gequält schreien zu sehen. Permanent.
Yay.
Ja.
Das klingt jetzt doch sehr, sehr krass.
Ja, also ohne Mist, also ich fand das schon echt heftig, weil das haben sie auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es während der E3-Präsentation, jetzt geht hier das Telefon. Sekunde, kurzer Schnitt. Ich muss hier jetzt kurz das Telefon abdrücken.
Ja. Sorry.
Kein Problem.
Oh Gott. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, bei der Tortur nachgefolterten Lara, ja.
Genau.
Heftig, also echt heftig.
Okay. Ja, Andreas, dein Finale.
Ich muss mich entscheiden.
Nimm nochmal alle Kräfte zusammen.
Wenn ich jetzt auf diese Liste gucke, dann noch der vielversprechendste Titel ist dann wahrscheinlich Darksiders 2 für mich. Wer Darksiders 1 gespielt hat, also es geht ja um die vier apokalyptischen Reiter.
Ja, steht auf meiner To-Do-Liste, der erste Teil.
Im ersten Teil, da hat man noch Krieg gespielt. Im zweiten Teil wird man Tod spielen. Interessant dabei ist auf jeden Fall noch, dass die Geschichte jetzt nicht fortgesetzt wird vom ersten Teil, sondern wohl parallel spielen soll. Also während die Geschehnisse vom ersten Teil passieren dann halt die Geschehnisse dann halt vom zweiten Teil dann, da man ja dann auch einen anderen Charakter spielt und der, wenn man den ersten Teil gespielt hat, der ist ja nicht in der Nähe, das heißt, er durchlebt dann was völlig anderes. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein und...
Das Geile wäre natürlich, wenn Teil 3 und 4 dann die anderen zwei nochmal parallel laufen lassen und dann Teil 5 das große Finale ist, wo alle Storystränge zusammenlaufen.
Ja, also wer das Ende von Teil 1 kennt, weiß auf jeden Fall, und so viel sei verraten, dass zumindest ja angedeutet wird, dass am Ende dann alle vier zusammenkommen. Und man könnte jetzt natürlich dann so irrsinnig sein, dass man sagt, okay, wir machen jetzt wirklich vier Teile mit jedem Charakter. Und dann der fünfte ist dann dieser Moment, den man schon im ersten praktisch angeteasert bekommen hat, dass alle zusammenkommen.
Ja, das Ende vom Einser war echt krass. Da hat man so gedacht, yes, badass, Teil 2, 4-Player-Koop, gib ihm.
Ja, hat man dann vermutet, aber ich find's vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass sie gesagt haben, nee, wir machen jetzt nicht 4-Player-Koop, sondern beleuchten jetzt die ganzen Charaktere so einmal durch. Dadurch kann man sich natürlich sehr auf den Charakter konzentrieren, den ausbauen, den wirklich komplett beleuchten und sich auch auf die Geschichte konzentrieren. Bei so einem Koop-Spiel, finde ich, dann leidet oftmals auch so ein bisschen die Geschichte darunter. Also man kann die einzelnen Charaktere, finde ich, nicht ganz so gut beleuchten. Also so persönliches Empfinden halt von mir.
Nö, das stimmt schon.
Und bei Darksiders 2 auf jeden Fall vom Charakter Tod her, was man in diesem Video Also es war halt eine Präsentation, im Endeffekt nur ein Video, was gezeigt wurde. Was man da aber schon sehen konnte, er scheint sich etwas schneller zu spielen. Also er ist ein bisschen agiler, der ist nicht so, ich sag mal, so klobig, so mächtig von seinen Schlägen her, sondern er kämpft auch oftmals mit zwei kleineren Waffen und ist dadurch deutlich schneller zu Werke. Packt dann auch gelegentlich zwar mal für einen kräftigen Schlag auch mal einen Hammer aus, aber sonst rennt er doch ziemlich schnell umher und macht doch auf jeden Fall deutlich was her. Es ist jetzt in dem, was man da gesehen hat, man hat dann hauptsächlich gegen Skelette und ja, skurrile Wesen gekämpft. Ich glaube, es gab noch so eine Art kleinen Bossgegner, das war so ein, ich beschreibe es mal einfach als großer Käfer, der dann auch so hin und her gerollt ist und der einen da attackiert hat. Also sah auf jeden Fall schon schick aus und bin sehr, sehr gespannt.
Okay, am Freitag wird es das Gamer-WG-Finale zur Gamescom 2011 geben. Lasst euch überraschen, wir haben da was Großes geplant. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir die 115.
Eine Ausgabe kleine Sache müssen wir aber doch noch erwähnen, Maurice. Du hast auf eine Sache
zu sprechen
kommen. Ja, du hast eben noch erwähnt, du möchtest es unbedingt erwähnen, dass wir uns massieren lassen haben und das sollten wir doch auch noch den Hörern jetzt nicht verwehren.
Okay, dann zwei Sachen noch zum Abschluss. es gab in der Merchandise-Halle und im Pressebereich jeweils eine Ecke, wo man sich massieren lassen konnte und so viel gezahlt hat, wie es einem dann wert war. Und ja, Andreas und ich haben dann letzten Endes doch die Möglichkeit genutzt und uns mal massieren lassen für 10 Minuten. Und ich sage euch, es hat gut getan. Also wirklich, ich war 4 Tage auf der Messe und wenn man da 4 Tage rumgelaufen ist, dann ist man einfach kaputt. Und sich da massieren zu lassen zum Ende, dann merkt man richtig, wie gut das einem tut.
Ja.
Und
ich meine, vor allen Dingen, ich bin dann auch mit so einer Umhängetasche rumgelaufen, dann merkst du dann irgendwann in den Schultern und wenn die dann massiert werden, das ist dann einfach ein Traum. Das ist genial. Also das ist ein super, super Service. Auch vor allen Dingen das mit dem Zahl, wie viel es dir wert ist.
Ja, Weltcouch hat schon gesagt, 1 Cent hier, das reicht, ne?
Ich habe letztes Jahr 15 Euro hingelegt, das war es mir wert. Die Dame war, oh, das war, wie Honig war das.
Ah ja, das sollte ich vielleicht
übrigens
auch.
Übrigens interessant, ja, dass wir anscheinend alle auf uns zu Damen gesetzt haben.
Ja, hallo.
Mann und Mann wollte ich mich auch nicht massieren lassen, das stimmt.
Wenn man die Auswahl hat.
Letztes Jahr gab es sogar nicht mal Männer.
Doch.
Dieses Jahr auf jeden Fall.
Da waren auch welche vertreten, aber man konnte sich's ja aussuchen. Das heißt,
ich habe mir natürlich die mit den größten Augen
ausgesucht. Aha.
Ja, die hatten, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mich hat sie dann letzten Endes so nach hinten gelehnt und genau dazwischen den Kopf platziert, während sie meinen Kopf massiert hat. Das war ja Massage. Das hat sich gelohnt, yay.
Okay, da kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen. Das ist ein super Abschluss.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Ja.
Können sich die Leser selber ihr Ding daraus schließen.
Ja, und noch was zum Samstag. Das war, die Gamescom hat dieses Jahr wieder einen Besucherrekord aufgestellt und das hat man am Samstag gemerkt. Also ich war mit Freunden da und wow, wir waren 6 Stunden da und haben nur 2 Spiele gesehen, weil überall die Schlangen. Es gab keine Schlange, die kürzer als eine Stunde Wartezeit hatte oder so. Und also wer plant, nächstes Jahr am Samstag hinzugehen, gut Glück, ihr werdet nicht viel zu sehen bekommen, da kann ich euch versichern, wenn das jetzt so weitergehen wird. Also da bin ich doch irgendwo schon froh, dass wir auch schon am Mittwoch bis Freitag da schon auf der Messe rumwuseln konnten, wobei es ja schon Donnerstag und Freitag recht voll war.
Das war die ersten Tage schon recht voll. Also schon am Donnerstag habe ich gemerkt, oh, das ist mehr als ich gewohnt bin. Also das war schon krass. Und dann ist es wirklich schön, wenn man Presse ist und dann auch etwas früher da sein kann. Und, ach Gott.
Ja, also wie gesagt, am Samstag war echt die Hölle los und wer es geschafft hat, noch reinzukommen, der wird nicht viel gesehen haben. Aber ja, dann ist so mein finales Abschlusswort und jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Madcow, es war schön, dass du dabei warst.
Ja, hat mich gefreut, dankeschön. Also es ist cool. Ja, hat jetzt leider nur für das kurze Treffen auf der Rolltreppe mehr oder weniger gelangt. Da müsste ich eigentlich auch mal nächstes Jahr, wenn es
müssen wir mal besser planen,
auf jeden Fall. Also das müssen wir eigentlich auch mal fest vormerken. Also es war eigentlich schade, dass wir uns nur kurz treffen konnten, aber man muss positiv erwähnen, wir haben uns getroffen.
Ja. Dann drücken wir 3 Damen einen 50er jeweils einen 50er in die Hand und dann machen wir den Massage-Podcast.
Ja.
Wir sind dann ganz entspannt und reden über die neuesten Spiele.
Ja. Das wird schön.
Oh ja, aber dann die komplette Podcast-Dauer über. Dann ist es mir die 50 auf jeden Fall wert.
Ja, auf jeden Fall. Gute. Dann, wie gesagt, am Freitag gibt's nochmal ein nettes Special von uns. Macht euch da, wer ein iPod hat, welches Video abspielen kann, der wird sich freuen. Alle anderen müssen dann leider zu MP3 greifen, aber ihr werdet sehen. Und ja, das war's auf jeden Fall von uns diese Woche. Was heißt diese Woche? Diesen Montag. Viel Spaß diese Woche. Wir hoffen, ihr müsst euch nicht zu sehr durch die Arbeit quälen, jetzt nach einer ganzen Woche Gamescom. Andreas war vorhin schon sehr müde.
Ja, der erste Arbeitstag war schon sehr anstrengend.
Dann wollen wir ihn mal langsam ins Bett hüpfen lassen, wobei er noch seine File hochladen muss.
Sonst und damit ihn nicht noch länger wird,
genau, und damit ihn nicht noch länger wird, sage ich jetzt einfach mal tschüss bis zum Freitag, euer Maurice.
Macht es gut, euer müder Andreas.
Tschö, vom Madcow.
Ladies and gentlemen, hey, I don't know about you, what, but I came to party tonight, yeah, if you with me, what, put your hands up right now, put him up, put him up, put him up, hey, drinks up high, every time I hit the bar, shot, 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 shots, cause it's time to get retarded, everybody, grab a motherfucking cup, and drink that shit till you get fucked up, shake that ass, like it's your birthday, stay out all night like tomorrow ain't no birthday, let's get crunk, let's get drunk, let's get fuck ass wild, tear it up, turn the lights down low and let the DJ go until the speakers blow,
stay until the break of dawn,
now take a sip of Jack, she's with a sip of that, there ain't no turning back,
turn to the liquor's on fire.
This one, there will be another bottle right here.